Hallo, herzlich willkommen zum Eule-Podcast Re-Mai 2026. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute ist Thomas bei mir. Hallo Thomas.
Ja, hallo Philipp, grüße dich.
Wir sprechen wieder einmal miteinander. Du warst ja, ich glaube schon dreimal inzwischen bei uns im Eule-Podcast zu Gast. Eule-LeserInnen bist du vertraut als Co-Autor, langjähriger Co-Autor der Links am Tag des Herrn, der LHTDH und seit jetzt bald einem Jahr, naja gut, also seit dem Herbst 2025 auch als Co-Autor des Re-Mind-Newsletters. Und wir wollen heute über die Kirchennachrichten des jetzt gerade zu Ende gehenden Monats sprechen. Das machen normalerweise Michael Kreder und ich. Michael ist unterwegs und weil es ohnehin ein ziemlich katholischer Monat wieder mal geworden ist, wie ich im Rückblick feststelle, trifft es sich ganz gut, dass du bei uns bist, denn du warst einmal römisch-katholisch und bist jetzt altkatholisch und nicht nur das, auch wenn wir jetzt nicht eine ewigkeitenlange Vorstellung machen, weil wir haben das im Eule-Podcast ja auch schon mal gemacht, aber du bist auch engagiert in der altkatholischen Kirche.
Das ist richtig, genau. Und da ist ganz spannend auch, bereite ich mich gerade vor auf unsere nächste Synode, die ab dem 4. Juni in Bonn stattfinden wird. Da bin ich jetzt in den letzten Zügen der Berichterstattung. Die Kirchenleitung gibt zu den einzelnen Anträgen immer ein Statement ab und so weiter. Und da ist jetzt der vorsynodale Stress.
Genau, und den spürst du deshalb, weil du in der Synode eine Funktion hast.
Ja, also ich bin einerseits Mitglied der Kirchenleitung, der Synodalvertretung, aber auch einer von zwei Vorsitzenden der Synode, also sitzt da oben, fein angezogen.
Wunderbar. Ja, wir wollen heute über die Kirchennachrichten des Monats sprechen. Und es war ein eher langsamer Religionsnachrichten- und Kirchennachrichtenmonat, hatte ich so den Eindruck. Wir haben uns im Remind-Newsletter nochmal beschäftigt mit den LGBTQI-Segnungen in der katholischen Kirche, aber das Thema hatten Michael und ich im letzten Monatsrückblick, glaube ich, schon ganz umfassend besprochen. Und Michael und ich haben auch schon über den Katholikentag gesprochen in einer Extra-Ausgabe in diesem Monat des Eule-Podcasts. Der hat in diesem Monat stattgefunden. Was ist sonst noch passiert? Ach ja, eine neue Papst-Enzyklika. Womit wollen wir anfangen? Katholikentag oder Papst-Enzyklika?
Rollen wir den Katholikentag erst ab.
In Würzburg hat der 104. Katholikentag stattgefunden, ausgerichtet vom Bistum Würzburg und vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, dem CDK. Ich war da. Es gibt eine Reihe Berichte in der Eule, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ziemlich viel am Ende doch berichtet. Ein Highlight war für dich, der du das alles lesen musstest und durftest?
Ich habe das erst im Nachhinein wahrgenommen, weil ich parallel dazu auf Pilgerfahrt war. Ich bin wieder zum 28. Mal zu Fuß nach Trier zum Grab des Apostels Matthias gelaufen und habe dann erst im Nachhinein praktisch wahrgenommen, was in der Eule oder auch sonst geschrieben wurde. Mich hat durchaus überrascht, dass also nicht nur bei dir, sondern auch eigentlich in den meisten anderen Medien ein sehr positives Bild vom Katholikentag geschildert wurde. Also nicht die üblichen Abgesänge, das kleine Häuflein der Aufrechten, die da noch hinkommen, so, sondern jetzt war wirklich der Eindruck, egal ob in konfessioneller Presse oder in weltlichen Medien, ja, von diesem Katholikentag ist auch Ermutigung und Stärkung ausgegangen und auch durchaus ein Signal, dass sich die Katholiken in der Gesellschaft engagieren wollen. Das hat mich durchaus positiv überrascht.
Ja, ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, einmal auch eine Form der Gewöhnung an eine neue Zeit in der katholischen Kirche, von der man sich jetzt fragen kann, wann genau die begonnen hat, mit dem Ausbruch des Missbrauchsskandals 2010 oder mit dem synodalen Weg ab 18/19. Vielleicht hat das auch was mit einer Post-Corona-Sache zu tun. Das ist vielleicht auch eine Frage der Kirchengeschichtsschreibung kommender Jahre und Jahrzehnte, dann mal festzustellen, was sich eigentlich geändert hat. Aber ich glaube, dass es so ein Ankommen gibt insgesamt, sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den TeilnehmerInnen, dass die katholische Kirche ja einen anderen Platz hat in der Gesellschaft, einen durchaus selbstbewussten, aber eben auch als Partikularorganisation nicht mehr so großtönend Alleinvertretungsansprüche formulierend, damit einhergehend auch ein Fokus auf Gottesdienst, Frömmigkeit, gemeinsam den Glauben feiern, den Glauben teilen. Und das dokumentiert sich dann eben auch in so kleineren Formaten wie den Workshops oder in der großen Zahl von Gottesdiensten und Andachten, die, das hatte ich ja im Podcast schon mit Michael auch besprochen, sich ein bisschen der Berichterstattung entziehen, ne? Aber dem Ganzen dann doch das Flair eines gemeinsamen Festes geben. Das ist irgendwo in dem Nexus zwischen Bedeutungsverlust und sich neu finden nach Krisen. Also ich glaube, da in diesem Zusammenspiel findet sich der Katholikentag wieder. Und da finde ich das gar nicht so sehr überraschend, dass auch die Beobachterinnen und Beobachter, also mal die katholischen Journalistinnen und Journalisten, sich da auch akklimatisiert haben. Und insofern ist vielleicht die Überraschung auch gar nicht mehr so groß, dass es zum Beispiel, also ne, gewachsen ist der Katholikentag ja nicht wirklich, ja, aber er ist eben auch nicht weiter geschrumpft. Und dann merkt man so ein bisschen ein anderes Erwartungsmanagement, das es inzwischen gibt, ja.
Im Vergleich zu früher sind natürlich auch die innerkirchlichen Konflikte weitgehend befriedet. Ich glaube, dass die früheren Katholikentage, bei denen es dann Gruppen oder kritische Theologen gab, die da nicht auftauchen durften oder wo in früheren Jahren mal das Tischtuch zu den Grünen als zerschnitten bezeichnet wurde. Ja, wir haben heute eine ganz andere Situation. Ich glaube, auch in der katholischen Kirche, in den Verbänden, auch in den bis in die Bischofskonferenz weiß man, dass man nicht einfach ein religiöser Arm der Christdemokratie ist, sondern man sucht sich aus, je nach Thema, welche Gesprächspartner, welche Bündnispartner man hat. Man ist nicht mehr festgelegt darauf, dass, sag ich mal, der Katholikentag auch gleichzeitig eine Bestätigung einer CDU-geführten Bundesregierung sein muss. Ja, also da hat man sich, glaube ich, auch voneinander emanzipiert. Ja, also sowohl innerkirchlich, aber auch, ich denke mal, in der CDU ist man, versteht man sich gar nicht mehr so als die direkte kirchliche, insbesondere katholische Partei, wie das, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch so war, ja.
Wobei das schon an sich noch spannend ist, weil die Wahlerfolge der CDU auch in jüngster Zeit, sowohl bei der Bundestagswahl, aber auch bei Landtagswahlen, schon auf diesem Fundament der noch katholischen WählerInnen und so einem vagen, ja, das muss man vielleicht im Plural sagen, vagen katholischen Milieus, schon auch aufbaut. Also da sind zumindest die Ergebnisse der Unionsparteien unter KatholikInnen sind wesentlich besser als in der Gesamtgesellschaft. Das hängt mit vielerlei Sachen zusammen, denke ich. Zum Beispiel mit dem doch sehr hohen Institutionenvertrauen unter Christen allgemein und unter KatholikInnen im Besonderen, gerade im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft, wo Institutionen ja großes Misstrauen entgegengebracht wird. Das ist unter Christinnen und unter KatholikInnen noch nicht so extrem der Fall. Und dann gibt es natürlich auch Übereinstimmungen bei politischen Themen. Und vielleicht ist ja Deutschland auch einfach so dieses strukturell konservative Land, wie es sich bei allen Bundestagswahlen jetzt in den letzten Jahren ja eigentlich auch dargestellt hat. Also ich glaube, dass es vielstimmiger geworden ist und dass man immer, wenn man zu viel Nähe hat, auch die Gegenbewegung hat. Also es ist ganz eindeutig so gewesen, auch gerade im Vergleich zum Evangelischen Kirchentag vor einem Jahr, dass einfach ganz, ganz viele Politiker in der Union da waren, auf dem Katholikentag sich da präsentiert haben und das auch als Bühne nutzen, weil man einfach auch sieht, das haben wir ja in mehreren Texten, sei das die Schilderung von den politischen Empfängen, die Luis aufgeschrieben hat, Luis Berger bei uns im Magazin, sei das auch in den Splittern bei mir immer mal wieder aufgetaucht, sei das auch beim Remind-Newsletter, der ja nun das Verhältnis von Union und katholischer Kirche explizit zum Thema hatte. Man braucht sich so gegenseitig. Ich glaube, das merken die. Und das merken auch die wirklich nicht rechtspopulistischen CDU-PolitikerInnen, die es gibt, da sie die katholische Kirche als Resonanzraum, als Diskussionspartnerin auch brauchen und auch die Laien. Und die sind ja auch dabei. Also das CDK ist mehr CDU geprägt als wie von jeder anderen demokratischen Partei. Da muss man eher nochmal genau hingucken, wo sind eigentlich Grüne oder vor allen Dingen auch, wo sind denn sozialdemokratische AkteurInnen. Die sind sehr selten geworden. Gleichzeitig hat man dann, das haben wir ja in der Eule auch aufgezeichnet, doch nochmal eine sehr kritische Spitze von Karl Jüsten, dem Prälaten, dem Leiter des katholischen Büros in Berlin bei der Bundesregierung, beim Bundestag, der da nochmal auf die Gewissensprobleme der Unionsabgeordneten abgestellt hat beim Migrationspanel, die der Migrationswende von Friedrich Merz und Co. nicht zustimmen und damals auch nicht zugestimmt haben vor einem Jahr. Wir haben, es ist ausführlich aufgeschrieben in der Eule, muss ich jetzt in Ewigkeiten ausführen, aber man merkt, immer dann, wenn die Nähe vielleicht auch groß wird, gibt es auch immer AkteurInnen, die sagen, na, wir halten mal noch ein bisschen Abstand und gucken mal auf die Probleme. Also ich denke, das ist sehr pluralistisch geworden, der Umgang mit der Union auf alle Fälle und mit den anderen Parteien auch, ja. Wenn du gerade gesagt hast, im Vergleich zu vormaligen Katholikentagen, das ist, ohne jetzt noch in Ewigkeiten kirchengeschichtlichen Aufriss zu machen, aber der Katholikentag ist ja eine Veranstaltung, die vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit organisiert wird und das ist die Laienvertretung, die offizielle, die von rechts in der Kritik steht und da angegriffen wird als illegitim, die aber auch auf der progressiven Seite, auf der politisch linken Seite so ein bisschen auströpfelt, würde ich sagen. Denn was du jetzt gerade gesagt hast, Konflikte befriedet, stimmt das? Sind die Konflikte wirklich befriedet? Oder sitzen die Leute, die Probleme haben, einfach nur nicht mit am Tisch?
Also ich habe schon den Eindruck, also ich kenne ja noch Zeiten von sogenannten Katholikentagen von unten, der Initiative Kirche von unten oder im Rahmen des Kirchenvolksbegehrens, also der Bewegung Wir sind Kirche, dass man immer wieder Streit hatte bei bestimmten Themen, bei bestimmten Gruppen, die halt weder bei Veranstaltungen als Rednerinnen und Redner, aber auch nicht bei der Kirchenmeile, also bei den Ständen, die so als Markt der Möglichkeiten beim Katholikentag angeboten werden, dass die da nicht drauf kamen. Und das ist, glaube ich, weg. Also so Sachen wie Out in Church, dass da jemand sich präsentieren kann oder dass Gruppen, sag ich mal, durchaus kritische Gruppen ihre Veranstaltungen wirklich mitten auf dem Katholikentag haben können. Das kann man natürlich aus beiden Seiten sehen. Einerseits hat das ZDK es geschafft, diese Gruppen einzuverleiben, zu integrieren. Andererseits haben die anderen Gruppen es geschafft, ihre Themen in den Mehrheitskatholizismus einzuimpfen. Ja, also ich denke mal auch der synodale Weg, sag ich mal, da sind Themen auch diskutiert worden, die vor, sagen wir mal, 20, 25 Jahren halt bei Alternativveranstaltungen zum Katholikentag ein Forum höchstens gefunden hätten, ja. Und da hat man sich, glaube ich, aufeinander zubewegt und man grüßt sich da auch freundlich jeweils und unterstützt sich da, ja. Also es gibt nicht mehr so eine harte Konfrontationslinie wie zu Zeiten von, was weiß ich, Küng, Drewermann und so weiter, so diese klassischen Theologenkonflikte da, ja. Das hat sich, glaube ich, entspannt.
Aber das ist ja ein interessanter Hinweis, denn es gibt nach meinem Empfinden, der ja nun Kirchenberichterstattung tagtäglich macht, auch über die katholische Kirche, es gibt ja diesen theologischen Widersacher gar nicht. Oder diese theologische Widersacherin. Das gibt es ja im Moment gar nicht. Vielleicht ist das auch eine Nachwirkung des synodalen Weges, denn diejenigen, die als solche hätten fungieren können, waren auf dem synodalen Weg tatsächlich eingebunden. Also haufenweise Mitglieder der Synodalversammlung, aber auch als Beraterin und Berater theologische. So von den Universitäten, die ja da theologisch quasi in Widerhaken sein könnten, waren viele und sind immer noch viele da eingebunden. Und dann ist es natürlich total schwer, da irgendwas zu sagen, denn eine Linie ist ja die, dass dieses Synodalitätsding weitergehen soll. Da ist jetzt während des Katholikentages, während dieses meist, insofern gut für den Monatsrückblick, das zu erwähnen, klar geworden, dass das mit der Synodalkonferenz, die im Herbst starten sollte, dieses Jahr nichts mehr wird, weil das Jahr, die Recognitio aus dem Vatikan noch nicht vorliegt und weil das mit Vorlauf organisiert werden muss, hat man also jetzt die Herbsttagung schon mal abgesagt und man hofft darauf, dass man sich dann im Jahr 2027 treffen wird. So denn, die Recognitio aus dem Vatikan vorliegt, nur unter dieser Bedingung wollen ja die Bischöfe mitmachen. Dieses gemeinsame Vorhaben, so skeptisch das in den Wortmeldungen von der ZDK-Präsidentin Irmenstetter-Karp auch auf dem Katholikentag immer war, die hat schon an vielen Stellen immer wieder darauf hingewiesen, was es alles noch nicht gibt, was man alles nicht geschafft hat, was man alles nur vorgeschlagen hat im Vatikan, wie schlimm auch das Patriarchat in der katholischen Kirche noch ist, extra laut gesagt hat sie das. Aber es ist klar, das soll irgendwie weitergehen und da ist also noch so ein Vorbehalt. Ja? Und dann würde ich sagen, ist es schon erstaunlich und da würde ich dir auch zustimmen, die große Vielfalt, die jetzt dieses Schaufenster Katholikentag, eines der wenigen, die es noch gibt für Kirche in Deutschland, ja, nutzen wollen. Und das sieht man dann zum Beispiel auf diesem Markt der Möglichkeiten oder wie es eben bei Katholikentagen heißt, Kirchenmeile, dass da alles dabei ist von der Jugendorganisation der Pius-Brüder, die ja sonst nun gar nichts, weder mit dem CDK als auch mit der Amtskirche am Hut haben, bis hin zu Christen und BDSM. Das wurde von ganz rechts skandalisiert in den Tagen vorher. In der Eule haben wir das nicht großartig thematisiert. Und dann ist eher so die Frage, also die werden sich schon gar nicht mehr die Blöße geben, zu sagen, ihr dürft da nicht kommen oder so. Die sind alle da und dann ist es einfach auch so ein bisschen die Frage dessen, wohin sich ein Publikum orientiert oder nicht. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Pluralismusfähigkeit, die da erlernt wurde. Ja? Aber es ist natürlich im Grunde genommen auch eine Form der Konfliktvermeidung, wenn man dann sagt, ich kann ja auch immer dran vorbeigehen. Ja? Und so ein bisschen in der Frage der LGBTQI-Segnung haben wir es jetzt kurz vor dem Katholikentag noch gesehen. So ein bisschen ist das ja der Modus operandi, den man im Moment in der katholischen Kirche in Deutschland hat. Es ist völlig klar, welche Konflikte es gibt. Es gibt Konflikte mit Rom, es gibt Konflikte auch in den Bistümern. Aber man geht an diesen Konflikten ganz häufig eher vorbei, als dass man sie jetzt attackiert. Wohl wissentlich, dass wenn man sich in der Öffentlichkeit präsentiert, man das besser irgendwie zusammen macht.
Ja, also ich glaube, man hat im ZDK auch gelernt, dass, sag ich mal, ansonsten bestimmte Nischenthemen oder Randfragen eine medial viel größere Aufmerksamkeit bekommen, wenn man die demonstrativ ausschließt vom Katholikentag. Ja? Und ich glaube, dieses Umarmen, ja, dass der Katholizismus ja sowieso gut kann, ja, dass schon am Petersdom die Kolonnaden deuten ja auch an, dass man hier ganz allumfassend alle einschließen will. Wohlgemerkt natürlich unter das Dach der hierarchisch organisierten Kirche. Ne? Also es ist keine Integration in einen Pluralismus, wie wir das sonst kennen, sondern es ist das, was derzeit geduldet oder toleriert wird, das darf sich da zeigen. Ne? Aber dieses Spektrum ist breiter geworden, man ist da gelassener geworden, entspannter geworden. Vielleicht auch, weil man selbst natürlich einen Bedeutungsverlust erlitten hat und gar nicht mehr die Stimme ist in der Gesellschaft oder überhaupt, die sich das erlauben kann, so aufzutreten und andere auszugrenzen. Ja, also da hat man einen realistischen Blick entwickelt.
Und ich glaube, das gilt nicht bloß für das CDK oder das jeweilig gastgebende Bistum, die einfach froh sind, wenn möglichst viele Aussteller da ihre Plätze kaufen und möglichst viele Leute kommen und den Katholikentag besuchen, sondern ich glaube, das gilt für die katholische Kirche, Laien, Priester und Bischöfe insgesamt, alle sind froh, wenn man eben einander auch hat irgendwie. Städter Karp weist immer darauf hin, dass es ein Hilferuf der Bischöfe war, dass die Laien mitmachen beim synodalen Weg, das hören die Bischöfe mit Zähneknirschen, glaube ich, nach wie vor, also jedenfalls höre ich da inzwischen seltener ein lautes Nicken, ja. Insbesondere auch vom neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, der dann lieber mal längere Erklärungen ausweicht. Und gleichzeitig ist ja dann doch nochmal interessant zu sehen, wer zum Beispiel nicht da war und welche Konflikte auch nicht vergehen. Also der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Wölki, Kardinal Wölki, war nicht da bei keiner einzigen Veranstaltung, hatte nicht mal einen Gottesdienst. Ne? Obwohl zum Beispiel so konservative Bischöfe wie Stefan Oster, der hatte einen Gottesdienst, Bischof Rudolf Vorderholzer, war auch da aus Regensburg, der hatte keinen Gottesdienst, aber der hat sich da auf dem Markt der Möglichkeiten an seinem eigenen Stand, an seinem eigenen Bistumsstand präsentiert oder Gespräche gesucht. Wölki war gar nicht da und das ist insofern ja bemerkenswert, weil wenige Tage vor dem Katholikentag nochmal durch die Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an die Öffentlichkeit gekommen ist, wie dort im Moment mit Missbrauchsgutachten und auch eventuellen, möglicherweise, Versäumnissen der Person Kardinal Wölki umgegangen wird. Wir werden die Beiträge hier in den Shownotes verlinken. Ich würde nur sagen, dass zum Beispiel diese Konflikte, welche Versäumnisse wurden in den Kirchenverwaltungen unter der Leitung von Personen, die heute ja weiterhin Verantwortung in der Kirche tragen, welche Versäumnisse sind da geschehen, welche Fehler wurden gemacht, wo wurde auch Schuld auf sich geladen, dass das ja nicht weggeht. Also das ist auch durch all diese Studien, das ist auch durch die synodalen Wege, die man gegangen ist, ja nicht einfach verschwunden. Das kann auch tatsächlich immer wieder aufploppen und in Köln hat man das gesehen. Und das betrifft auch die Mitverantwortung von Laien und Laien. Also ich kann mich noch erinnern an die Startpressekonferenz des Katholikentages jetzt in Würzburg, wo der CDK-Generalsekretär Marc Frings auf die Frage, wo sind denn die Veranstaltungen zum Thema Missbrauchskrise, gesagt hat, dass man eine gewisse Ermüdung bei dem Thema merke, und zwar ganz spannend, weil, wie er das formuliert hat, nämlich bei den Bischöfen und bei den Laien. Und da waren dann auf immer in dieser Formulierung die Laien und die Bischöfe wieder auf der einen Seite und die Betroffenen auf der anderen. Diese Gegenüberstellung, das ist ja eigentlich, wäre so ein Erkenntnisgewinn aus so einer langen Beschäftigung mit der Missbrauchskrise, dass das eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Erstens, weil man weiß, dass Betroffene auch in den im Klerus selbst natürlich leben, und gleichzeitig, weil eben Laien sich in dieser Frage mitverantwortlich fühlen sollten, und genauso wie der Klerus keinen Anlass dazu haben zu sagen, uns ist das Thema müde und wir wollen das jetzt nicht mehr besprechen.
Ich denke, dass gerade bei den Besucherinnen und Besuchern des Katholikentags natürlich auch die Erwartung ist, dass man beim Katholikentag eher bestärkt und aufgebaut wird und sich nicht wieder diesem Thema widmet, dem das einen als Anfrage ja sowieso verfolgt. Also gerade die Hochengagierten in den Gemeinden, ja, das sind ja die Leute, die den Hauptanteil stellen bei den Besuchern bei solchen Katholikentagen, ja. die Hochengagierten, ja. Und die halten es in ihren Gemeinden, glaube ich, schon kaum aus, angesichts dieser Nachfragen, die kommen, in Fragestellungen, aber auch dieser Salamitaktik vieler Bistümer, die dann mal wieder eine Teilstudie, dann kommt das Nachbarbistum, in das der frühere Bischof gewechselt ist. Also ja. Man kann letztlich dem Thema medial auch nicht mehr ausweichen, weil alle paar Monate kommt die nächste Studie und die Erkenntnisse unterscheiden sich kaum. Ja, wenn man dann bei einem Katholikentag einfach mal eine viel größere Anzahl von Menschen in einem Gottesdienst erlebt, als das in den normalen Gemeinden noch möglich ist, dann will man nicht gerade dann in Zerknirschung und in Nachdenken oder so weiter kommen, sondern dann sucht man, glaube ich, viel stärker den Aufbau, die Vernetzung, das sich bestärkt.
Naja, nee, da würde ich dir auch zustimmen wollen, hundertprozentig. Und ich bin weit davon entfernt, Marc Frings da insofern zu widersprechen, als ob er nicht auch recht hätte. Also gerade was diese Bedürfnisse angeht, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ich glaube nur, dass es zu einem ehrlichen Christsein und zum ehrlichen Katholischsein in unserer Zeit dazugehört, das nicht zum Preise dessen zu tun, das Thema wegzuschieben, sondern in irgendeiner angemessenen Form zu inkorporieren. Das hat auf dem Katholikentag auch stattgefunden. Es gab mehrere Veranstaltungen. Es gab auch schon Jahre, da gab es immer nur eine. Es gab aber mehrere. Eine war sehr, 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 sehr ungünstig gelegen. Dann am Samstagabend, da hat dann sicherlich kaum noch jemand Kraft, Zeit, Lust, sich wirklich mit dem Thema zu befassen. Es gab aber auch andere, die lagen besser. Und es gab eine Kunstaktion. Also man merkt, dass es verschiedene Zugänge geben soll. Insofern ist es keine Generalkritik, aber es ist eine Frage, die weiterhin offen ist und im Spiel, das glaube ich schon. Wenn man ein Fazit ziehen wollte des Katholikentages, dann bleibt, denke ich, dieser wirklich gelungene Slogan, das haben nicht alle Kirchen- und Katholikentage in den letzten Jahren hinbekommen, hab Mut, steh auf, aber es ist auch ein bisschen unbestimmt. Also so weit muss man schon noch gehen. Hab Mut, steh auf, dann ist einfach klar geworden, es gibt eine Vielzahl von Themen, von denen man sich denkt, das wären Themen, für die Katholikinnen aufzustehen haben. Und dann will ich doch nochmal auf einen vielleicht ein bisschen versteckten Konflikt eingehen, der gar nicht so auf der Straße ausgetragen wird. Aber das ist der Generationenkonflikt. Und das fand ich deshalb auch ganz spannend, weil den sowohl Felix Neumann in seinem Text als auch ich dann nochmal bemerkt hatte in den Splittern. Auf Katholikentagen sind weniger junge Menschen unterwegs als auf Kirchentagen. Deutlich. Also auch weniger Gruppen. Ich glaube, das ist auch eine Frage für zukünftige Katholikentage, was einfach so die Organisation angeht. Ne? Wie kriegt man das hin, dass vielleicht auch Jugendgruppen wieder kommen? Ja, wie muss sich ein Katholikentag dahingehend auch verändern? Partizipative Formate, aber es geht natürlich um Unterbringung. Und da hängen so viele organisatorische Fragen dran, von Schulen, von Schutzkonzepten etc. Ja? Aber das ist sicherlich eine Zukunftsfrage. Aber ich glaube, es ist auch eine Frage der Themensetzung. Beim Auftritt des Bundeskanzlers hat man das, denke ich, ganz gut sehen können, denn während die einen Erwachsenen und die Medien, ne, die nehmen dann so die Wortmeldung vom Kanzler, aber wenn man mal genau hinguckt, was wollten die Jugendlichen eigentlich besprechen? Und die wollten zum Beispiel Klimakrise besprechen. Und ich finde es ganz erstaunlich, weil ne, ganz Medien-Deutschland ist mit dem Thema auf Kriegsfuß. Bei jungen Menschen ist das ganz anders. Für die ist das quasi das Thema Nummer eins. Und ich glaube, das sollte uns dann schon zu denken geben. Vor allen Dingen, wenn wir zum zweiten Thema des Monats kommen, nämlich der neuen Enzyklika, der ersten Enzyklika von Papst Leo. Am Anfang dieser Woche war Pfingsten. Und dieses Jahr hat uns Papst Leo einen Gefallen getan und hat gleich am Pfingstmontag eine neue und seine erste Enzyklika veröffentlicht auf einer großen Pressekonferenz, an der er selber teilgenommen hat. Das ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich, ne? Das haben die Päpste noch nicht so gemacht. Da haben dann auch weitere Expertinnen und Theologinnen gesprochen, unter anderem der Präfekt auch des Glaubensdikasteriums, und Papst Leo saß geduldig da und hat sich das alles angehört und zum Schluss auch noch ein paar Worte gesagt. Seine erste Enzyklika, Magnifica Humanitas, wunderbar, den kann man sich merken, also ich habe den inzwischen schon gemerkt und kann den auch problemlos schreiben, das ist schon mal nicht schlecht, haben nicht alle vatikanischen Dokumente an sich, dass man sich den Titel eingängig merken kann. Die großartige Menschheit, auf Deutsch. Seine erste Enzyklika. Thomas, du hast nur Enzyklikenerfahrung noch ein bisschen länger als ich, ohne zu sagen, dass du jetzt alt wie Gandalf wärst, aber ein bisschen älter bist du. Was machst du aus dieser ersten Enzyklika, die ich ja so ein bisschen auch als Regierungsprogramm von Papst Leo bezeichnet habe?
Also ich fand erstmal spannend, dass im Vorfeld, die ja schon lange angekündigt war als KI-Enzyklika, wo ich dann eher die Erwartung gehabt habe, ja, da kommt jetzt ein sehr spezielles Thema, mit dem sich der Papst auseinandersetzt, aber weit gefehlt. Also er macht ja einen Aufschlag, wo er anknüpft eigentlich an die letzten 135 Jahre päpstlicher Verkündigung der katholischen Soziallehre. Das ist natürlich für die römisch-katholische Kirche ganz wichtig. Es gibt eigentlich nicht wirklich etwas Neues, sondern man knüpft immer an irgendeine Tradition irgendwie an, legt die vielleicht neu aus, erkennt die Zeichen der Zeit oder so.
Aber ja, das ist ja mit der katholischen Soziallehre gut. Also das, die kann man, ne? Also das ist ein Traditionsgut, mit dem man sogar ganz gut haushalten kann.
Genau, aber ich sag mal, wenn man jetzt ein neues Thema besprechen will, dann fängt man halt nicht bei Null an, sondern versucht das irgendwie einzubinden. Man hatte immer schon recht, ja. Also das gehört natürlich dazu. Bemerkenswert allerdings ist dabei, bei dieser Tradition, wo man gesagt hat, ja, mein ehrwürdiger Vorgänger so und so, hat er ja auch schon vor 50 Jahren gesagt, bemerkenswert finde ich jetzt, dass sehr selbstkritische Töne in der Enzyklika drin sind, ja. Also das finde ich neu, auch in der Deutlichkeit. Sonst wurde früher dann vielleicht so verschämt gesagt, so ja, auch einige Söhne und Töchter der Kirche ließen sich von irgendwelchen Sachen versuchen und blenden oder so, ja, und sind dann vom rechten Weg abgekommen. Nee, jetzt also, der Papst sagt ganz klar, wir, die Kirche, haben über Jahrhunderte zum Beispiel die Sklaverei gebilligt. Oder was ich auch sehr bemerkenswert finde, den Satz, den habe ich mir hier rausgeschrieben, dass schmerzhafte Wahrheiten auch über Mitglieder der Kirche und kirchliche Wirklichkeiten ans Licht kamen. Insbesondere einige Journalisten, denen die Wahrheit am Herzen liegt, haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, Ungerechtigkeit und Missbrauch ans Licht zu bringen. Also das finde ich also für ein päpstliches Lehrschreiben wirklich bemerkenswert, dass man gesagt hat, wir haben es alleine nicht geschafft, wir brauchten den Druck von außen und eben nicht dieses, was wir unter Papst Benedikt noch erlebt haben, ja, dass die Medien beschimpft wurden, ja, dass so die zweite Garde in der Kurie in Rom dann oft gesagt hat, hier wird Rom mit Schmutz beworfen und so weiter. Nein, also hier hat Papst Leo in wünschenswerter Deutlichkeit gesagt, hier gibt's wirklich Versagen auch kirchlicher Strukturen, nicht nur einzelner Fehler.
Also das ist schon sehr bemerkenswert, weil, also dieses, das mit den Journalisten, das müssen wir jetzt hier nicht weitermachen, ich bin ja auch sicherlich nie gemeint. Der Punkt ist nur, das wurzelt so ein bisschen in seiner eigenen Lebenserfahrung als Bischof in Peru. Hm. Da hat er nämlich in seinem Bistum ordentlich aufräumen müssen und das hat er im Zusammenspiel mit Journalisten gemacht, die auf den Machtmissbrauch da in diesen in Ordensgemeinschaft schon vorher hingewiesen hatten, und er ist sich also dieser Wirkung da aus seiner peruanischen Zeit sehr bewusst. Trotzdem bemerkenswert, dass man es dann auf dieses Level hebt. Das andere ist, dass das eine Enzyklika ist, wo das Wort sexueller Missbrauch drinsteht. Hm. Und das wissen wir ja auch aus, also das hat sich jetzt schon mit Franziskus peu à peu verändert, ja, aber dass man Dinge einfach auch mal beim Namen nennt und nie einfach nur so umspielt, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, das ist schon ganz bemerkenswert. Und was an der Stelle auch bemerkenswert ist, jedenfalls haben das auch jetzt nicht mit der katholischen Kirche total verbandelte Menschen einfach auch realisiert oder festgestellt. Manchmal ist es so, in der katholischen Kirche, es geht um was ganz anderes und am Ende geht es wieder um Familie und Sexualität und LGBTQI und auch bei Papst Franziskus dann den Genderismus oder wie er das jeweils auch immer genannt hat. Und davon ist diese Enzyklika frei. Ja? Also es geht um Hypersexualisierung im Netz an einer Stelle, wo es um Kinder- und Jugendschutz geht. Es geht um den sexuellen Missbrauch. Aber es geht sonst nicht um eines von diesen irgendwie mit der Sexualität des Menschen oder dem Familienleben von Menschen irgendwie in nähere Beziehung stehenden moralischen Ansprüchen der katholischen Kirche. Und das ist ja wirklich eine Enthaltung. Ne? Also, dass man nicht zu machen, ist schon ein deutliches Zeichen. Und ich finde ein doppeltes Zeichen. Erstens, weil es hier darum geht, sich auf die Themen zu konzentrieren, die jetzt tatsächlich ihm gemeinsam wichtig waren. Das ist auch mehr als KI, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Und das andere ist so diese Kommunikationshaltung, die hinter dem Ganzen steht. Jetzt wird man sagen, okay, eine Enzyklika mit 245 Einzelpunkten, irgendwie ausgedruckt über 100 Seiten lang, die ist jetzt, es ist jetzt kein Handschlag mit der Öffentlichkeit, aber ich finde so im, für die katholische Kirche eigentlich dann doch vor allen Dingen eben auch dadurch, dass es maximal anschlussfähig sein will. Also ich war jetzt im Nachdenken in diesen Tagen über die Enzyklika fast schon an den Punkt bekommen, wo ich gesagt habe, der hat alles weggelassen, was nicht anschlussfähig ist für eine aufgeklärte Öffentlichkeit. Also es geht ja nicht darum, nur anschlussfähig zu sein gegenüber dem globalen Westen. Und trotzdem muss man ehrlich sagen, hat diese Enzyklika was von dem Papst, der jetzt wirklich den Leuten die Hände reichen will, zu sagen, wir wollen jetzt hier was gemeinsam machen. Und das passt natürlich dann auch zur inhaltlichen Botschaft, das bedingt sich gegenseitig. Also das, was er von den Leuten fordert, von der Welt fordert oder den Menschen ans Herz legt, dass sie es jetzt umsetzen sollen, das ist halt auch was, was er quasi mit diesem Schreiben auch ein Stück weit jedenfalls vorlebt und was er seiner Kirche oft trägt. Also das sind diese Formulierungen, die jetzt an mehreren Stellen in der Enzyklika drin sind. Wir können das nur glaubwürdig machen, wenn wir das auch in der Kirche versuchen. Da muss man immer so ein paar Häkchen dran machen, ne? Gleichberechtigung der Frau, ja, weiß nicht, und noch ein paar andere, also Fragezeichen, nicht Häkchen dran machen, so rum. Das ist auf alle Fälle ein Papst, der vielleicht auch, weil er einfach auch einer anderen Generation jetzt angehört, ne? Und sicherlich auch, weil er eben in diesen englischsprachigen Diskursen stärker drinsteckt, als das bei Papst Franziskus der Fall war. Das ist sich jemand, der sich im Klaren darüber ist, dass man nie was verkündigen kann, was man selber nicht macht. Und deshalb die Frage der Slaven. Haltung mit dabei, denn wenn man die neue Sklaverei beklagt, muss man auch die alte mit im Blick behalten. Man kann heute nie Hypersexualisierung im Netz kritisieren, ohne über den sexuellen Missbrauch in der Kirche zu sprechen. Und dieses Nebeneinander, Miteinander, Ineinander verschränkt sein, das ist ganz stark mit drin.
Also ich finde auch bemerkenswert, also ich habe in meinem Bücherregal ein, ich glaube, 30 Jahre altes kleines Büchlein vom Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. Mhm. Was
ja, Grüße.
Grüße gehen raus, genau. Was verlautbart Rom wie, heißt es, glaube ich. Und da fängt es an, man müsste sich die unterschiedlichen Dokumente angucken. Es gäbe nämlich aus Rom Verlautbarungen und Verleisbarungen. Das ist mir auch wieder in den Sinn gekommen. Wenn man den Text genau liest, also man muss immer im Kopf haben, wie haben denn die Päpste vorher gesprochen und geschrieben, ja? Und manche Veränderung und vielleicht sogar manche Kehrtwende, die taucht nicht so spektakulär auf, dass man sagt, wir sind jetzt hier jahrelang links gefahren und fahren jetzt rechts, ja? Oder was weiß ich, wir waren immer am Würstelstand und sind jetzt Veganer, ja? Also so plump vollzieht sich Lehrveränderungen dann nicht in der Kirche. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gehörte natürlich dazu, beim Thema Menschenrechte erwartet man, dass der Papst sagt, dass das wichtigste Menschenrecht ist das Recht auf Leben und wer das, wenn das verweigert wird, ja, dann tritt hier die Kirche auf den Plan, ins also das Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Ende. Und dann bringt er wieder die Klassiker, Abtreibung, Tötung Unschuldiger und Euthanasie. Aber anders als noch unter Johannes Paul II. Oder unter Benedikt, die das immer kategorisch abgelehnt haben und gesagt haben, eine Abtreibung ist zum Beispiel eine in sich schlechte Handlung, heißt es jetzt, das fand ich bemerkenswert, da stehen wir vor Entscheidungen, die die Kirche als schwerwiegend unerlaubt beurteilt. Also das finde ich sehr zurückgenommen. Es wird gesagt, das ist jetzt eine Einschätzung, die die Kirche, also es ist ein römisch-katholisches Proprium vielleicht, ja, was wir hier jetzt vortragen, aber es ist nicht mehr diese Weltschiedsrichterposition, wo ganz klar gesagt wird, in jedem Falle müssen wir das hier mit Verdammen und mit Flammen und Schwert hier dem entgegentreten, sondern sehr, sehr zurückgenommen, ja. Und das passt natürlich so zu dem, was du gesagt hast. Man versucht da anschlussfähig zu bleiben, ne? Also ich sag mal, man wirft seine eigene Lehre nicht einfach über Bord und sagt, okay, wir kommen damit nicht mehr durch, ja, und dann ziehen wir die Position zurück, sondern man sagt jetzt so, ja, das ist die Ansicht, die wir als Kirche aus unserem Background hier haben, ja, und das finde ich natürlich auch nochmal bemerkenswert. Das ist eine Relativierung, ja.
Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das eine Position, die gar nicht mehrheitsfähig ist weltweit? Und vor allen Dingen auch in dem Land, auf das sich Papst Leo doch stark bezieht, auf seine erste Heimat, die USA. Da gibt es auch mehrere Sätze noch, die ganz eindeutig gegen die Trump-Regierung gewendet sind. Ich kann das ja im Original nicht nachprüfen, im Italienischen. Ich habe jetzt die deutsche Version gelesen, ab und zu mal die englische reingeguckt. Ich finde, man merkt der Enzyklika ganz gut an, dass da ein englischer Muttersprachler oder US-amerikanischer Muttersprachler dahinter steckt. Ich finde auch in den Formulierungen, ne, also Zivilisation der Liebe, Baustelle der Hoffnung, ja, also das sind ja, ne, bis hin zu dem Satz, von dem er auch hundertprozentig sicher gehen wollte, dass der jetzt dann über jedem Text steht, mit die KI muss entwaffnet werden, ja, also das sind schon so Formulierungen, da merkt man einfach, gut, der ist einfach auch in unserer Mediengesellschaft zu Hause, dieser Mensch. Wir kennen ihn noch zu wenig und ich erst recht nicht, ich würde sagen, dass ich jetzt kein Papstexperte bin, aber ich finde, man merkt der Enzyklika an manchen Stellen an, wo auch mal ein bisschen händisch eingegriffen wurde, wo ein bisschen was zugespitzt wurde, wo nochmal ein Satz in eine Richtung bekommen soll, damit man auch weiß, was damit gemeint ist. Also das Gandalf-Zitat sicherlich, das wurde ja ausreichend besprochen. Aber zum Beispiel auch diese Formulierung, wenn es um die Übergriffe staatlicher Macht geht. Also das ist ganz, da sieht man die die ICE-Proteste und das Handeln da der US-amerikanischen Regierung doch ganz, ganz klar vor Augen stehen, genauso wie das kriegerische Handeln jetzt im Irankrieg. Bis hin dazu, dass er das nochmal ganz klar stellt, dass wofür, denke ich, auch viele katholische Theologen in Deutschland dankbar sein werden, dass die Lehre vom gerechten Krieg nicht mehr up-to-date ist.
Auch spannend finde ich, das war gerade unter Johannes Paul II., der natürlich in diesem Ost-West-Konflikt war, ja, und wo zum Beispiel das Recht auf Privateigentum, ja, auch in päpstlicher Lehrverkündigung hochgestellt wurde. Und es gibt ja gerade in Lateinamerika einflussreiche rechte Kreise, die für Tradition, Privateigentum, genau, und so weiter.
Die sind auch in Deutschland schon aktiv.
Die werden auch in Deutschland aktiv, die sind aber hier eine skurrile Splittergruppe, während sie da also sehr gut auch in der Politik vernetzt sind mit den Großgrundbesitzern und so weiter, da unter einer Decke stecken und die auch maßgeblich beteiligt waren an den Feldzügen gegen die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Ja? Und jetzt haben wir einen Papst, der aus dem Imperium, aus USA kommt, aber, sage ich mal, die Kirche an der Peripherie kennengelernt hat, also wie Franziskus das gesagt hat, ja, in Lateinamerika. Und da finde ich zum Beispiel bemerkenswert, da gibt es einen Satz, da steht es drin, ja, die Kirche hat natürlich immer auch das Recht auf Privateigentum anerkannt, aber sie hat es nie als unveräußerliches Recht angesehen und deswegen ist es eine sichere Lehre, glaube ich, so formuliert es der Papst, ja, eine sichere Lehre, dass letztlich alles dem Gemeinwohl dienen muss. Und genau, so einen Satz hätte man unter Johannes Paul II. Oder unter Benedikt wahrscheinlich nie in einer Enzyklika lesen können. Das ist, glaube ich, schon eine viele befreiungstheologische Gedanken, die, sage ich mal, durch den Filter schon von Franziskus und jetzt durch den Filter von Leo reüssieren können in der Kirche. Ja, das, also,
das ist eine Sache, der ich noch nie weiter vorgreifen will, weil ich schon weiß, dass es in der Eule bald jetzt einen Artikel geben wird, genau zu der Traditionslinie, was hat eigentlich Leo von Franziskus? Da wird es einen spannenden Beitrag in der Eule dazu geben, den brauchen wir jetzt nicht weiter vorzugreifen, aber ich finde es ganz spannend, dass in der einen Passage tatsächlich, ich glaube, das Nummer 14, da findet so eine kleine Reihung statt der katholischen Traditionsgehalte, auf die man sich bezieht. Ne? Und in dieser Reihung der klassischen Güterunterscheidung, der klassischen katholischen Soziallehre, da sind wir alle schon, das sind mehrere hundert Jahre alt und 135 Jahre alt, wenn man so möchte, mit Rerum Novarum, diesem großen Vorbild. Und dann sind da in die gleiche Reihung eingereiht die Option für die Armen, also Befreiungstheologie, und die Sorge ums gemeinsame Haus, und das ist das Schlagwort von Franziskus.
Ja.
Die Ökologie, das gemeinsame Haus, unser Planet, den wir gemeinsam bewohnen, anknüpfend an die Enzykliken Laudato Si und Fratelli Tutti. Und bevor jetzt, das klingt schon wieder so nach Reiscreme, Fratelli Tutti. Du hattest das ganz am Anfang gesagt, man hatte eine KI-Enzyklika erwartet, das stimmt, das wurde wirklich jetzt mindestens mal ein halbes Jahr angekündigt. Dann ist natürlich für uns Eule-LeserInnen und HörerInnen immer interessant, welche künstliche Intelligenz gemeint ist. Ja, also die allgemeine, die große, die von Lieutenant Commander Data bei der Enterprise oder die vom holographischen Doktor bei Star Trek Voyager oder welcher Science Fiction auch immer. Oder die tatsächlich jetzt vorhandene generative KI, die Large Language Models und die Grafikgeneratoren, Videogeneratoren, die wir jetzt vorhanden haben. Die schreiben wir in der Eule ja immer in Anführungszeichen, damit man es so ein bisschen auseinanderhalten kann. Das ist irgendwie schon Teil einer Bewegung, aber es ist nicht das Gleiche und ich denke, wir tun gut daran, das auseinanderzuhalten. Und ich habe die Enzyklika dahingehend auch gelesen, zu sagen, immer wenn da Zeitalter der KI steht, häufig der Fall ist, ja, dann finde ich, manchmal auch ein Fragezeichen dran machen, ne? Weil das Zeitalter dieser allgemeinen KI, die tatsächlich, ne, wie Menschen denken, eventuell sogar empfinden kann, also da ist ja nicht nur die Frage unter den Wissenschaftlerinnen groß, kann das überhaupt jemals erreicht werden, ne, die Singularität, sondern es ist ja auch die Frage immer noch umstritten, und ich, naja, ob sie wirklich noch so umstritten ist, ob das auf dem Weg, wie die Large Language Modelle funktionieren, erreicht werden kann. Also nicht nur ob, sondern auch wie. Und da sind ja ganz große Skepsis, auf was es auf diesem Weg geht. Und gleichzeitig völlig klar, dass wir in einem Zeitalter der KI mit Anführungszeichen leben, nämlich in einer Welt, wo die öffentliche Sphäre, aber auch bis in die Erziehung, bis in Familien hinein, die Produkte von generativer KI uns alltäglich umgeben und das bisherige Bildungswesen in Frage stellen, genauso wie die Arbeitswelt, unser Wirtschaftsleben bis hin zur Klimakrise wegen der enormen Kosten. Und das sind alles Fragen, die Papst Leo in dieser Enzyklika bespricht. Und deshalb ist sie en passant, um mal so zu sprechen, gar keine KI-Enzyklika geworden, sondern eigentlich eine Enzyklika über unser Wirtschafts- und Zusammenleben. Und das ist schon eine Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich finde es auch geschickt. Also eigentlich das Thema KI ist für den Papst eigentlich ein Anwendungsbeispiel der katholischen Soziallehre. Also er sagt letztlich, wir stehen vor Herausforderungen. Er sagt auch nicht, dass er hier ganz kulturpessimistisch jetzt sagen würde, hier, es droht uns hier die Übernahme der Macht durch die Maschinen oder sowas, na ja, so Terminator-mäßig oder so, ja. Sondern er sagt, ja, die großartige Menschheit hat das Ganze entwickelt, ja, also den Schöpferauftrag aufgenommen und das gehört alles zur Entfaltung der menschlichen Schöpfungskraft, ja, dazu gehört auch KI und er gibt eine Orientierung, wie man damit gut und für das Gemeinwohl umgehen kann und muss. Und die Gefahren, die er sieht, die da liest man keine Verteufelung einer bestimmten Technik, sondern er warnt vor Aspekten, die nicht nur die KI betreffen, sondern unser westliches Wirtschaftssystem, das Ausbeutung der Natur, die Ausbeutung, die neue Kolonialisierung und so weiter. Also die KI ist für ihn praktisch nur ein Beispiel für die viel größere Kritik an, ja, wie soll man sagen, an dem neoliberalen Wirtschaftsmodell, das vermeintlich auf dem Siegeszug war und das jetzt an vielen, vielen Stellen, nicht nur beim Thema Klimakrise und so weiter, aber an vielen Stellen offenkundig scheitert, ja, und also ich finde das Spannende, dass er da das Ganze anhand eines konkreten Beispiels jetzt durchdekliniert, ja. Das finde ich das Reizvolle auch.
Aber zwei Sachen sind doch noch ganz spannend zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Das eine ist, es ist eine Sozialenzyklika, die katholische Soziallehre. Da sind Prinzipien drin, die auch tatsächlich mir an anderer Stelle in der religionspolitischen Berichterstattung immer wieder begegnen. Subsidiarität zum Beispiel. Ne? Also dass auf den möglichst niedrigen Ebenen, dort wo die Leute tatsächlich mit dem Problem konfrontiert sind, sie auch die Lösungen selber finden dürfen und sollen. Und die nächsthöhere Ebene immer nur dann regelhaft und regulierend eingreift, wenn das auf der eigentlichen Handlungsebene nicht funktioniert. Und da sind wir wieder mitten dabei. Wie funktioniert Jugendhilfe in Deutschland? Wer finanziert die? Wie funktioniert Demokratiebildung? Was heißt Schulautonomie? Bei Konfessionsschulen, was heißt überhaupt demokratische Schule? Demokratisierung von Gemeinden? Bis hin zu solchen Fragen, was ist denn eigentlich mit unseren Transformationsprozessen in den Bistümern und in den evangelischen Landeskirchen, wo immer auf die mittlere Ebene jetzt geguckt wird. Ne? Also jede Gemeinde vergrößert sich und vergrößert sich, vergrößert sich. Was heißt das eigentlich für die demokratische Mitbestimmung? Also da ist eine Menge und ich glaube, dass so ein sexy Wort wie Subsidiarität eigentlich im besten Sinne wieder aus dem Kasten hervorgekramt gehört. Das Zweite ist, dass das Thema Krieg und Frieden in der Enzyklika total prominent ist und ich würde sagen, sie ist zu zwei Dritteln eine Sozial-Wirtschafts-Enzyklika und zu einem Drittel sowas wie eine Friedensdenkschrift. Also wieder verknüpft mit dem KI-Thema wird automatisierte Kriegsführung, der Einsatz von automatisierten Steuerungssystemen und Zielerfassungssystemen besprochen, vom Umfang sogar mehr als in der EKD-Friedensdenkschrift vom letzten Herbst. Und ich glaube, das ist natürlich ein total aktuelles Thema. Und das ist schon erstaunlich, dass ein Papst sich da auch so deutlich positioniert gegen die in der europäischen Politik auch vorherrschende Verteidigungslogik. Also es geht ja gerade in den letzten Wochen auch wieder sehr häufig darum, was passiert, wenn die USA sich aus der Verteidigung Europas weiter zurückziehen. Dann muss sich Europa selber verteidigen gegen Russland und seine äußeren Feinde. Und Papst Leo sagt, okay, es gibt ein Selbstverteidigungsrecht, aber wir lassen uns von dieser Verteidigungslogik so sehr auch einfangen, dass es im Grunde genommen nur noch darum geht, effizient Krieg zu führen, aber der Mensch bleibt, der Mensch fällt dann aus dem Blick, ja, und die Opfer fallen aus dem Blick. Und da wurzelt auch die Absage gegen die Lehre vom gerechten Krieg nochmal drin. Das ist ja nicht so, dass auf einmal Augustinus unwichtig wäre, erst recht nicht natürlich für diesen Papst, der da aus dieser Tradition kommt. Aber da merkt man schon, der liest auch Nachrichten oder hört auch, ne? Also der wurde natürlich für diese Lehre vom gerechten Krieg kontra Trump total gelobt, erst vor einem Monat oder so, ja, Papst Leo jetzt. Und dann wird es registriert und gesagt, ja, okay, das heißt aber nicht, dass das, was ihr jetzt quasi dem Trump entgegengehalten habt, dieser gerechte Krieg mit seinen Maßstäben da von Augustinus, dass das schon das Nonplusultra ist, sondern auch in einem gerechten Krieg nach diesen Maßstäben werden so viele Opfer erbracht von den tatsächlichen Menschen, dass wir ihn ablehnen. Die Ultima Ratio als ein Teil der Lehre vom gerechten Krieg muss wirklich ganz, ganz eng verstanden werden und nie möglichst weit auf alle möglichen Verteidigungszwecke. Das war Papst Leo da wichtig. Wir kommen zu den Medientipps des Monats. Seit einer Weile stellen ja Michael und ich euch immer einen Medientipp des Monats vor und das machen wir natürlich auch heute, wenn Thomas bei uns zu Gast ist. Thomas, hast du einen Medientipp im Gepäck?
Ja, mir ist aufgefallen, ein Podcast, der Anfang des Jahres gestartet ist, der nennt sich Alles Glauben, der Podcast über Religionen, der nicht verlangt, alles zu glauben. Das fand ich ganz witzig. Und der wird moderiert von Felix Körner, ist ein Jesuit und Islamwissenschaftler an der Humboldt-Uni im Moment in Berlin und seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Johanna Tannen. Und was mich da wirklich beeindruckt hat, ist, dass sie sich wirklich Experten holen aus Christentum, Islam, Judentum und mit denen auch theologisch sehr anspruchsvoll ja über bestimmte Themen sprechen und die dann durch die einzelnen verschiedenen Religionen vergleichen da, ja. Also das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ungefähr einmal im Monat bringen die so eine neue Episode raus. Also jetzt im Mai ist, glaube ich, dann jetzt frisch die fünfte erschienen. Allesglauben.de, ein Wort. Philipp, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, so zwischen zwei Klappen. Wir bewegen uns ja wieder auf ostdeutsche Landtagswahlen im Herbst zu in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt und in Berlin. Und das mit Berlin wird jetzt mitgenannt, damit das auch im Verhältnis einigermaßen stimmt. Und ich habe ein Buch dabei von Alexander Leistner, Manja Präkes, Tina Bruschmann und Barbara Theriot, würde ich es jetzt aussprechen. Sie mag mir verzeihen, wenn ich den französischen Nachnamen nicht perfekt ausgesprochen habe. Das Buch heißt Extremwetterlagen, Reportagen aus einem neuen Deutschland. Und die AutorInnen waren unterwegs vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Jahr 2024 in den genannten Bundesländern und Freistaaten und haben Reportagen aufgeschrieben, soziologisch informierte Reportagen. Auszüge der Texte sind auch schon erschienen in der Wochentaz und auf Soziopolis. Das war also auch ein Medienprojekt. Hier sind sie gebündelt in einem Buch, das erschienen ist im Verbrecherverlag. Und wer über Ostdeutschland, wie es jetzt heute ist, nicht wie die Leute sich das vor 35 Jahren vorgestellt haben oder in der Reminiszenz ihrer eigenen identitären Konstruktionen sich gerne bauen wollen, mal anschauen wollen, der liest gerade im Vorfeld der Landtagswahlen Extremwetterlagen, Reportagen aus einem neuen Deutschland. So, das war unser Monatsrückblick, sehr katholisch. Thomas, du musst immer ran, wenn die katholischen Themen, vielleicht auch irgendwann mal, wenn es sehr evangelisch wird, dann kannst du mal aus dieser altkatholischen Lage ja auch mal was von der Synodalität erzählen. Ich danke dir aber auf alle Fälle ganz herzlich, dass du da warst. Es war doch ein am Ende interessanter, wenn auch nicht so wahnsinnig aufregender Monat.
So kann man es sagen.
Wir gehen auf alle Fälle noch in den Juni hinein. Ihr hört uns weiter mit einer thematischen Ausgabe des Eule-Podcasts ungefähr zur Monatsmitte, wie gehabt. Und am Ende des Monats hören wir uns wieder zum Monatsrückblick Eule-Podcast Re, dann Juno 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked und teilt diese Podcast-Episode. Folgt dem Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen. Folgt der Eule auf Social-Media-Plattformen und überlegt euch doch gut, ob ihr nicht auch ein Eule-Abo abschließen wollt, um unsere Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Alle weiteren Informationen auf eulemagazin.de/abo. Danke Thomas und tschüss.
Tschüss Philipp.